Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen und vor allem ein frohes neues Jahr von dem Team von Vier Flaschen. Und wir haben uns viel vorgenommen in diesem neuen Jahr. Vor allen Dingen haben wir uns vorgenommen, dass wir über alles reden in diesem Podcast, Videopodcast, aber nicht über 60 Minuten. Michael, das ist, glaube ich, auch das, was dein guter Wunsch für dieses Jahr ist, oder?
Ja, Wünsche darf man ja haben im neuen Jahr. Vorsätze kann man zumindest Anfang Januar auf jeden Fall noch artikulieren.
Axel. Okay, also nicht so ernst gemeint, oder was?
Doch, natürlich ist es ernst gemeint. Wir wollen es mal versuchen, weil es gibt schon einige Fans, die sagen, das ist super, aber dann immer bei 1,23 werde ich müde allmählich. Bei 1,23 und da ist Michael ja gerade erst in Schwung gekommen. Aber es liegt auch daran, dass ich zu viel rede und deshalb, Michael, wir starten ins neue Jahr mit einer wunderbaren Gästin, wie wir in Hamburg sagen. Und lass mich raten, woher könnte sie kommen? Axel, rate du mal. A, Deutschland. B, Frankreich. C, Spanien. Oder D? Ja, es ist D, Österreich. Ja. Michael, wen hast du uns mitgebracht für die erste Folge?
Na, wir haben schon gesagt, dass wir in dem Jahr unbedingt die Qualität nochmal erhöhen wollen, auch der Gäste. Und dann ist es naheliegend, dass wir mit einer österreichischen Star-Winzerin starten. Sie ist uns jetzt auch schon zugeschaltet, hört uns zu. Und die uns zusehen, sehen sie auch schon. Herzlich willkommen, Silvia Heinrich. Servus.
Hallo Michael, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und jetzt zwischen den Feiertagen habe ich ja genug Zeit dafür, also sehr entspannt und freue mich auf unser Gespräch.
Silvia, da wo du sitzt, es sieht toll aus mit so einer gemauerten Wand. Wo kommst du genau her? Wo sitzt du gerade?
Also ich sitze jetzt in der ehemaligen Küche meiner Großeltern. Ich bin in Deutschkreuz und habe das Weingut meiner Eltern übernommen und habe umgebaut und habe jetzt das Haus meiner Großeltern umgewandelt in einen Verkostungsraum.
Da kann man übrigens sehen, wie unterschiedlich das Leben sein kann. Ich sitze auch in der ehemaligen Küche meiner Großeltern. Der Kollege Axel hatte schon gedacht, zwischendrin es sei vielleicht das die Dusche.
Die Vorhänge sehen es auch. Also es lohnt sich, das Ganze bei YouTube zu sehen, dann sieht man, was für Vorhänge Lars in seiner Küche hat.
Was wir heute trinken, das ist natürlich, wir starten gleich ins neue Jahr mit einem anderen guten Vorsatz, denn wir haben uns vorgenommen, nicht immer nur Weißweine. Warum haben wir so viele Weißweine immer getrunken, Michael? Axel und ich mögen ja gar nicht so gern Weißweine. Warum hast du immer Weißweine ausgesucht?
Das ist eine Unterstellung. Nein, weil du liebst Riesling und vor allem für dich haben wir sehr viel Weißwein getrunken und eben auch sehr viel Riesling. Aber auch ich habe eben viele, die mir geschrieben haben, gesagt haben, Gott, macht mal endlich ein bisschen mehr Rotwein, macht mal ein paar andere Sachen. Und das ist das Schöne, die Weinwelt ist so groß und bunt. Und wir beschäftigen uns heute die ganze Zeit mit nur einer Rebsorte und die heißt Blaufränkisch. Dafür steht diese Region auch, das Blaufränkischland, wie man es auch nennt. Und dafür steht auch Silvia Heinrich. Und ich muss ganz kurz sagen, warum sie überhaupt da ist. Ehrlicherweise, ich hätte sie sowieso irgendwann eingeladen. Aber wir hatten einen Podcast mit Gernot Heinrich aus Golz, Jungs, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und da habe ich gesagt zum Entree, wenn man in Österreich über Heinrich redet, dann ist es das Weingut Gernot Heinrich. Und dann hat mir die Silvia geschrieben und recht hat sie. Lieber Michi, das war nicht ganz okay. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, damals habe ich mir schon gedacht, so eigentlich ist es kacke. Eigentlich ist es nicht in Ordnung. Und dann habe ich mich natürlich auch bei ihr entschuldigt und dann hat sie auch ganz lieb geschrieben und meinte so, vielleicht können wir uns darauf einigen, ist der Heinrich und sie ist die Heinrich. Auf jeden Fall haben wir neben dem Weingut Georg Heinrich aus Golz eben auch das Weingut J. Heinrich, das steht aber nicht für Silvia.
So ist es. Ich wollte nur kurz sagen, weil ihr von Weißwein gesprochen habt, ich trinke ja irrsinnig gern Weißwein und habe immer ein Glas Weißwein bei mir stehen. Aber das war auch der Grund, warum ich jetzt nur mehr Blaufränkisch mache. Weil ich nicht so gut Weißwein machen kann, wie ich ihn selber gern trinke.
Aber du hast immer ein Glas, egal wo du bist, es ist immer ein Glas Weißwein. Das ist ja natürlich der Lebenszustand, den man erreichen möchte. Ne? Immer
das ist mein zweiter Vorsatz für dieses Jahr jetzt.
Was hast du da für ein Weißwein? Das kannst du kurz mal sagen, bevor wir uns in die Welt der Rotweine versinken.
Ja, ich bin ja ein Riesling-Fan. Ich habe in der Pfalz Praxis gemacht und bin in der Gruppe der Elf Weinfrauen dabei und die trinke gerade von der Birgit Eiching an Riesling Zöbinger Heiligenstein. Ist eine meiner Lieblingswinzerinnen und Lieblingssorte eben.
Können wir die nicht auch mal einladen, Michael?
Unbedingt, kenne ich. War noch nicht am Weingut, aber ich kenne sie. Die macht ganz, ganz tolle Weine im Kamptal. Zöbinger Heiligenstein, auch sehr bekannte Lage. Mhm. Und von daher Aber das J, das ist, Silvia, erzähl kurz, wieso heißt es nicht S. Heinrich, sondern J. Heinrich, das Weingut?
Ja, das hat auch wieder zu tun mit Gernot Heinrich. Wir haben 1993 mit der Flaschenfüllung begonnen. Damals waren wir noch Fassweinlieferant für Andheil Weingüter und große Kellereien. Und unser größter Abnehmer ist damals in Pension gegangen und dann haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ich war noch in der Schule und haben mir gedacht, ich wollte immer schon gern Flaschen füllen. Und dann haben wir die Etiketten gestaltet, das habe ich in die Hand genommen. Und nachdem der Gernot Heinrich ein Star in Österreich damals schon war, Shootingstar und wirklich sehr erfolgreich, haben wir gesagt, na gut, wenn wir jetzt Heinrichs auf das Etikett schreiben, glauben die alle, das, oder gibt es eine Verwechslungsgefahr, die es immer noch gibt. Nicht? Und deswegen haben wir da das J dann davor gestellt, das steht für meinen Papa und für meinen Opa, also Johann oder Josef Heinrich, als Unterscheidungsmerkmal. Und ich habe damals die Etiketten entwickelt und habe gedacht, ich mache aus dem J einmal ein zartes S, wenn ich das Weingut übernehme, dass es nicht stark auffällt. Und wie das dann vor 10 Jahren der Fall war, war das irgendwie kein Thema mehr. Und wir haben aber jetzt entschieden, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass das J wegkommt und es steht nur mehr Heinrich am Etikett.
Leute, also womit fangen wir an? Ich habe ja gestaunt, Axel, du auch, dass von 4 Flaschen Rotwein nur einer einen Korken hat, richtig? Oder?
Ja, und vor allem, ich war mir gar nicht so sicher, welcher das ist. Ich habe eben Korken ziehen wollen und dann ist mir der Verschluss hier entgegengekommen.
Ja, man, es ist ein sehr eleganter Schraub. Es ist, darf man das sagen, ohne den Wein jetzt, es ist der eleganteste Schraubverschluss, den wir bis hier bei den 4 Flaschen hatten, Michael, oder?
Auf jeden Fall. Also man sieht's. Also ich weiß nicht. Man sieht es auf jeden Fall bei dem Goldberg so quasi fast gar nicht, dass das überhaupt ein Schraubverschluss ist. Genau. Aber wir fangen doch mit dem Blaufränkisch-Deutschkreuz an. Den müsstet ihr auch noch haben.
Aus Goldberg Reserve. Es gibt einen Goldberg. Ja. Es gibt einen Goldberg Reserve. Und dann ist ein Blaufränkisch. Was ist das? Ich kann es gar nicht in Deutsch.
Deutschkreuz, genau, so heißt der
Deutschkreuz.
Ort, heißt der Ort, okay. Jetzt sitzt gerade, genau. Da kommt übrigens auch Albert Gesellmann her aus Deutschkreuz, der ja schon mal bei uns war. Und mit dem fangen wir an.
Aus dem hast du nicht mit dem Gesellmann, hast du da nicht auch so einen Wein gemacht? Hast du nicht AMG? Gibt's den nicht auch in der Hanselounge zu kaufen?
Völlig richtig.
Alles
aber ich wollte im neuen Jahr keine Werbung machen.
Tatsächlich nicht, also, okay.
Tatsächlich nicht, genau. Und das ist 2019, Silvia, richtig?
Es ist Jahrgang 2019, Blaufränkisch-Deutschkreuz, genau, meine Herkunft. Mein wichtigster Blaufränkisch, der hat noch den normalen Drehverschluss. Ich sage immer, das ist mein Brot- und Butterwein, von dem leben wir. Klassisch ausgebaut, das heißt bei uns im gebrauchten Fass und im Stahltank und ist aus jüngeren Weingärten rund um Deutschkreuz. Die sind so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und das ist so für mich ein ganz ein typischer, saftiger Blaufränkisch, ein typischer Vertreter seiner Sorte eben. Ich sage immer, der macht Lust auf mehr. Also wenn man da ein Glas trinkt, dann will man weiter trinken. Wird man eigentlich durstig, sagen wir bei uns.
Was ist so ein typischer Blaufränkisch denn? Also was macht ihn aus?
Der Blaufränkisch ist eine ganz besondere Sorte. Also er ist extrem würzig, spiegelt extrem den Boden wider, wo er wächst. Also er ist so eine Sorte, wie es fast keine andere gibt oder ähnlich wie Pinot Noir. Also er reflektiert sehr stark, wer ihn macht und wo er wächst.
Also ist es die österreichische Antwort auf den Spätburgunder tatsächlich? Spätburgunder, wie habe ich das denn betont? Auf den Spätburgunder?
Auch. Es ist die österreichische Antwort auf Piemont, auf Bordeaux, auf verschiedene Regionen. Blaufränkisch ist sehr vielfältig und je nach Ausbaustil hat eben verschiedene Gesichter. Ich sage immer, Blaufränkisch hat 7 Gesichter im Wein zum Beispiel.
Übrigens habe ich gerade festgestellt, es sind ja doch 2 mit Korken. Bei einem Verschluss dachte ich, es sei ein Drehverschluss, habe aber jetzt festgestellt, also es ist irre, der einfachste Drehverschluss ist jetzt bei dem Deutschkreuz und danach, also ihr schwenkt alles schon. Was riechst du denn, Axel?
Ja, gut. Zu den Verschlüssen müssen wir noch mal kommen, wenn es dann soweit ist, weil ich dachte, es ist andersrum. ich schmecke noch gar nichts, aber jetzt.
Was riechst du? Aber erstmal muss man nicht erstmal sagen, was man riecht.
Während Axel riecht, was mir schon auffällt, 12,5 Alkohol, das ist das schon besonders leicht oder ist das gewünscht so leicht oder liegt es an dem Jahrgang? Oder?
Nein, es ist eigentlich gewünscht so leicht. Das ist der Trend der letzten Jahre. Also man geht weg von den ganz wuchtigen Weinen, vor allem im Einstiegsbereich. Wie mir Weine die Trinkfreude bereiten. Und die sollen nicht zu üppig sein, weil wir eine Flasche vielleicht zu zweit genießen können. ohne das sofort zu spüren. Und es soll eigentlich die Trinkfreude im Vordergrund stehen.
Blaubeere.
Blaubeere, ich habe mich verschluckt.
Kirsche.
Ich habe mich beim Riechen verschluckt, Leute. Kann man, geht das eigentlich? Ja. Kirsche.
Rochen.
Ja, Kirsche. Es ist auch, ein bisschen Flieder dabei. Mhm. Ganz leichter Fliederton.
Na, das Besondere im Blaufränkisch ist ja die Gewürze. Also es ist immer so
ein sehr würziger Wein.
Und gerade jetzt zu Weihnachten, das wird man bei allen vier Weinen spüren, da hat man eben so verschiedenste Gewürzpotpourri, Mischung aus verschiedenen.
Kann man die schon riechen oder kann man die nur schmecken? Die Gewürze.
Kann sie auch schmecken, finde ich. Da ist irgendein Gewürz dabei.
Ja, aber kann man sie auch riechen? Das war die Frage.
Kann man Gewürze riechen? Ist eine gute Frage. Eigentlich so und so, ne? Also Kreuzkümmel kann man riechen, Salz und Pfeffer eher nicht.
Ja, aber zum Beispiel so Zimt und solche Gewürze, natürlich kann man die riechen. Also ganz viele.
Aber Salz kannst du auch riechen, wenn du am Meer stehst und du riechst, dann riechst du Salz. Du riechst die Salzluft, ne? Also und so kann man das auch jetzt vielleicht so ein bisschen Orangenschale. Ja, so, aber ja. Ganz dezent.
Was, ne? Was würdet ihr denn dafür Gewürze rausriechen?
Es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von so einem getarnten Glühwein. Also, guter Wein, aber verstehst du, vom Geschmacksempfinden, ein richtig guter Glühwein hat das gerade.
Ich finde, Lars, der Vergleich mit dem Glühwein, den finde ich ziemlich gut, wobei ich Glühwein hasse und wir wollen das auch nicht vergleichen, aber ungefähr ein Gefühl zu kriegen, welche Aromen jetzt einem da entgegenkommen, das ist, finde ich, ein sehr, 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 sehr guter Vergleich, wobei kalter Glühwein nie so gut schmecken würde wie dieser Wein und es geht schon in diese Richtung und ich finde, dabei ist es aber am Gaumen schon elegant und was ich mag, es ist nicht so aufdringlich, obwohl diese ganzen Aromen da sind, aber die sind sehr, sehr ineinander übergehend, also es ist nichts so laut, nichts, was dich wirklich anspricht. Ich finde es sehr, sehr harmonisch, sehr ausbalanciert und am Gaumen mag ich, es fühlt sich an, als es auch schön trocken ist.
Ja, aber ich muss jetzt nochmal einmal wissen, also riecht ihr diese Gewürze, also riecht ihr das wirklich oder riecht ihr es nicht? Und B, was riecht ihr und was schmeckt ihr?
Nee, ich rieche die Gewürze nicht, aber ich schmecke sie.
Ja, aber was denn? Weißt du, dieses.
Das habe ich doch eben gerade schon gesagt. Ich rieche ja, Zimt.
Das kann ich zu jedem Wein irgendwie sagen. Nee,
also das ist ja eine Frechheit sondergleichen.
Rookie muss hier mal jetzt
wissen, ich hab doch gesagt, was ist da drin. Zimt.
Ja,
okay. Vanille.
Okay.
Orangen, irgend so eine abgeriebene Orangenschale. Was hatte ich eben noch gesagt? So, das schmecke ich jetzt irgendwie so ein bisschen raus. So, und jetzt kommst du. Von wegen, schmeckt dir das wirklich? Nee, das denken wir uns aus.
Nein. Ich glaube ja, dass
eine Frechheit,
Michael. Ich glaube, dass er das schmeckt, aber ich glaube, wenn ich diesen Podcast sehen würde und ich hätte dann jetzt diesen Wein und dann sagen die Zimt, Orange und so weiter und ich rieche mir hier einen Wolf, und ich rieche von 1000 Jahren würde ich das nicht riechen.
Doch, du riechst doch diese Orangenschale, riechst du ganz dolle.
Du warst doch am Gaumen, finde ich, gerade so wie so ein Sauerkirschsaft gerade hatte ich. Wirklich mit so einer feinen Säure. Ja. Wie weißt du, wo diese Schattenmorellen im Glas drin sind? Diese, ne? Und wenn du da den Saft trinkst davon, genauso so eine helle, klare Kirschfrucht, die am Gaumen hier sehr, sehr präsent ist.
Oder stell dir einen nicht billigen Glühwein, also wirklich so einen richtig guten Glühwein vor. Und dieses, nicht der am Ende nicht diesen Geschmack hat, der so der nach Pappbecher schmeckt am Ende und so. Bäh. So ist es. Mhm. Ein kühler Glühwein, oder? Ein kühler Glühwein.
Und das ist auch schön trocken, Silvia. Das ist auch, also es gärt komplett durch und ist auch bewusst nicht ganz so.
Ja. Also alle Weine bei uns sind komplett durchgegoren. Wir arbeiten nicht mit Heinzuchthäfen, also bei uns ist alles mit natürlicher Hefe vergoren. Und die liegen bei 1,2 bis 1,4 Gramm Heißzucker durch die Bank.
Mhm. Und der ist halt nicht so schwer, finde ich. Das ist ja uns, kommt ja uns beiden. Kommt ja uns beiden gelegen. Das ist ja irgendwie ganz leichter Rotwein ist, der nicht dieses Pelzige hat, was man sonst oft hat. Schmeckt er dir nicht, Axel? Du wächst so heute so sehr kritisch, wie wir dich gar nicht kennen.
Aber ich muss ja meiner Rolle hier gerecht werden. Und wenn ich jetzt diese ganzen Gewürze höre und höre, dass man die riechen können soll und ich rieche davon überhaupt nichts, was natürlich an mir liegt. Ne? Ich bin einfach nicht so besonders begabt.
Aber ich rieche, nochmal, nicht falsch verstehen. Ich rieche auch nichts. Ich habe es geschmeckt.
Okay.
Michael, riechst du die Gewürze?
Also in der Nase finde ich es nicht so intensiv wie am Gaumen. Ehrlich, genau. bin ich bei euch, weil das trinke ich schon.
Es ist aber so, beim klassischen Blaufränkisch riecht man es noch nicht so stark. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir zum Goldberg oder Goldberg Reserve gehen, da sind die Gewürze intensiv in der Nase. Ja. Und ich bin als Jugendliche dann oft in Wien im Naschmarkt durch die Standung gegangen, durch die Gewürzstände und habe die verschiedenen Gewürze immer gerochen. Und so kann man das wirklich antrainieren, dass man die Gewürze differenzieren kann und irgendwie beschreiben kann oder dass sie das einspeichert.
Ja.
Man hat ja, glaube ich, 4000 Geschmacksnuancen irgendwo im Kopf, aber man kann sie betiteln. Nicht? Das ist.
Genau, wie diese Substanzen, ne, Michi, von denen du mal erzählt hast, wo du irgendwie Verdenay oder irgendwie sowas gibt es, ne?
Netz de Vert, oder? Netz de Vert, oder nicht de Vert. Die kleinen Fläschchen, ja.
Mhm. Genau, wo die Aromen hundertprozentig immer dann auch hast. Ne? Also wenn es wertig ist, ist es natürlich mega geil. Ich habe für die Kinder mal so ein Aroma, das war grausam. Also das war echt eklig und so synthetisch. Und die Kinder sollten das auch riechen üben, aber wir haben das gleich weggeschmissen. Also wenn natürlich das natürliche Gewürz oder die natürlichen Gerüche, die sind oft gar nicht so intensiv, aber du brauchst es natürlich in dieser Intensität, dass du es im Wein auch rausriechst. Ne? Weil wenn du es einmal so massiv quasi into the face hattest, dann ist es leichter, so eine Nuance auch irgendwo rauszuriechen. Und oft ist es nur ein Moment. Also ich rieche es auch oft einmal am Anfang und vielleicht dann nicht mehr. Oder irgendwann dazwischen gibt es einen Moment, wo das rauskommt, wo ich es dann auch intensiv habe.
Das Irre ist ja für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, es ist, Michael, verbessere mich, echt auch eine Frage der Übung. Ich glaube, heute vor einem Jahr, da haben wir nur nicht ganz den Podcast angefangen, aber heute vor einem Jahr hätten wir, Axel und ich, gesagt, dass Sia, das riecht irgendwie nach Rotwein. Und nichts anderes. Und das ist irgendwie, und ich finde so mit der Zeit irgendwie, es ist einfach eine Frage der Übung. Wir haben jetzt ja auch schon an die 100 Flaschen getrunken, mitgetrunken. Und das ist, wollen wir die zweite Flasche mal aufmachen, um den, weil das sind ja alles blaufränkisch, ne? Alles blaufränkisch.
Ja, ich habe euch heute meine Lieblingsweine quasi gebracht oder geschickt.
Wahrscheinlich machen wir erst den Goldberg ohne Reserve, ne?
Genau.
Silvia, ganz kurz zum Preis, was kostet jetzt dein quasi Haus und dein Brot- und Butterwein, deine Einstiegsdroge?
Ja, also der Blaufränkisch Deutsch Kreuz liegt bei 9,90 € Endverbraucherpreis bei uns. Ja.
Ab und also ein Zehner, ja. Und du verkaufst das Trinken, das geht in Österreich, das geht auch ins Ausland. Wer trinkt jetzt so einen einfachen quasi Blaufränkisch?
Also der geht in Österreich sehr gut in der Gastronomie und auch im Privatverkauf. Dann haben wir einen Schweizer Händler, der sehr gut verkauft. Deutschland sind wir dabei, Händlerstrukturen aufzubauen. Und sehr viel geht auch nach China.
Okay. Ja. Na, wahrscheinlich ist da, habe ich neulich irgendwo gelesen, dass natürlich in China, einfach weil so unfassbar viele Menschen sind, dass natürlich da der Absatz natürlich riesig sein wird, ne? Toller Hinweis von mir eigentlich, ne? Ein schöner Satz habe ich noch in einem Buch gelesen. Wir Deutschen und Österreicher müssen aufpassen, dass wir nicht zum Naherholungsgebiet der Chinesen werden. Da ist viel Wahres dran, Michael.
Warum nicht? Ja, aktuell wird gar nicht so viel gereist.
Aber danach?
Klar.
Aber wäre das nicht so schlimm, oder doch? Also ich meine, klimatechnisch nicht so der Hammer, aber...
Nein, ich meine, aber das verstehst du, dass die so ein bisschen so, dass die uns dann nur noch so nutzen, um sich mal zu erholen. Weißt du, so wie jetzt der Hamburger an sich nach Sylt fährt. Das kann dann ganz nett sein, aber stell dir mal vor, es würden ähnlich viele Chinesen nach Deutschland kommen wie Hamburger nach Sylt. Oder ich weiß auch nicht, das darf man, glaube ich, alles gar nicht sagen. Michael, man darf das alles gar nicht sagen. Aber wir wollen ja auch übrigens in diesem Jahr versuchen, neue Witze aufzubauen. Wir haben ja die alten Witze, also wir haben Namenswitze, sind nicht mehr erlaubt. Ja. Und die ganzen, und auch keine Witze mehr über Grauburgunder, finde ich. Oder?
Ja, wir nehmen unsere
Chinesenwitze, oder was?
Oh, ja. Jetzt machen wir mehr Chinesenwitze, ja.
Wir nehmen unser User-Feedback sehr ernst, weil Leute, die uns schreiben, die haben uns das unter anderem gesagt, worauf Lars jetzt anspielt, und dann wollen wir das natürlich auch umsetzen. Wir machen das ja vor allem, dass Menschen uns zuhören und mit uns gemeinsam wachsen, was das Thema Wein betrifft, und solche tollen Persönlichkeiten kennenlernen, wie die Silvia.
Hey, Genau. Wir können chinesische Untertitel machen.
Wir können chinesische Untertitel machen. Ah, es ist alles noch, Leute. Wir trinken den zweiten, der schon, ich liebe diesen, das ist für mich wirklich allein schon ein Grund, dieser Verschluss ist mega. Axel.
Ja, aber.
Der Schraubverschluss, der ist so, der hat nicht dieses Geriffelte, das ist top. Genau, ganz leicht.
Aber bei mir leider schon. Also, ich glaube, jetzt würde ich mich schwer dran verletzen, weil ich habe es versucht, mit dem Messer irgendwie aufzumachen.
Wann hast du es denn gemerkt, dass es gar kein Korken ist?
Weißt du, ich wollte es dann so abmachen und dann kam es so flupp entgegen und dachte, was ist das?
Krass.
Und dann habe ich gesehen, da ist so ein Gewinde drin, das kann man wieder draufschrauben. Also man muss das einfach so nehmen und abschrauben oder was wäre der richtige Umgang gewesen?
Ja, einfach abschrauben.
Aufschrauben.
Aufschrauben, ja.
Aufschrauben.
Das ist die Stelvin-Lux-Variante, also das ist die Exklusiv-Variante von einem Drehverschluss. Kostet circa das Doppelte, aber die Umstellung war zum Drehverschluss, haben wir uns für diesen entschieden, dass die Leute quasi, dass das ästhetisch ausschaut. Ja.
Sieht halt super aus, es sieht halt aus, wie was man von einem Rotwein erwartet. Und es sieht nicht billig aus, aber du sagst, es heißt mit anderen Worten, was kostet dieser Dreh, was kostet normaler Drehverschluss, was kostet dieser?
Na, der normale liegt so bei 70, 80 Cent pro 1000 und der liegt eben bei 140, 150.
Wollen wir nicht eine Drehverschlussfabrik aufmachen, Michael? Das scheint mir ein ganz gutes Geschäft zu sein, oder?
Ich mag diese Energie zum neuen Jahr, die du schon gleich aussprühst hier. Also mit dir mache ich alles, Lars. Wenn wir eine Drehverschlussfabrik aufmachen, da in China, vielleicht finde ich super. Wenn alle zum Naherholen nach Deutschland fahren können, die uns alle so einen Karton mitnehmen und dann sparen wir uns komplett die Frachtkosten.
Oh, das ist aber schon, riech mal rein, Axel, das ist schon ein anderes Geruchserlebnis gleich.
Ja, stimmt.
Was riechst du?
Ich kann es ja so schlecht beschreiben, aber irgendwie riecht es
ganz anders als der erste, oder? Ja. Ganz anders, obwohl ja...
Oder so ein bisschen... Ja,
irgendwie... Was hast du?
Also so etwas blumiger riecht es. Es ist irgendwie etwas weicher. Ja, weicher als eben.
Tatsächlich, riechst du das Holz vielleicht ein bisschen, Axel? Also riechst du, dass der Wein im Holz ausgebaut ist? Dass diese Frucht, die vorher sehr, sehr opulent war, jetzt ein bisschen dezenter ist und darüber liegt eben jetzt ein bisschen, merkst du, dass es intensiver riecht schon?
Ja, vielleicht ist es das. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben,
aber
irgendwie wie durch einen Schalldämpfer oder sowas.
Aber er hat ja, wenn du das trinkst, ich finde, er hat so krass Zimt. Ich habe so krass Zimt, das ist also am Anfang, oder?
Im Geschmack jetzt, oder?
Massiv, ja. Aber es kann auch an mir liegen.
Ja, es ist, finde ich, relativ viel, was du auch vorher hast, nur intensiver, kompakter. Ich sage jetzt einmal, reduzierter quasi, weniger Wasser, mehr Inhalt, so wirkt es. Also einfach, als ob das Rebstöcke sind, die tiefer in der Erde sind, als ob mehr Energie mitgekommen ist, einfach konzentrierter, ja.
Aber trotzdem, kennt ihr dieses,
wenn ihr auch... Vorher zum Wein vorher, meinst du, Michi?
Ja. Du merkst auch, dass es länger ist am Gaumen, dass es mehr auskleidet, dass es kraftvoller, dass es länger da ist. Sorry, Lars.
Nee. Kennt ihr so ein Crepe-Zizu, sagt man in Kiel, Crepe-Zizu, Crepe-Zimtzucker? Wenn man das erste Mal in so ein Crepe reinbeißt und dann perlt das so ein bisschen auf den Zehen. So ähnlich, finde ich, ist das.
Okay. Sehr gut, das ist jetzt also der Goldberg, Silvia.
Ja, das ist jetzt mein Goldberg aus meinem Lieblingsweingarten. Ich zeige euch vielleicht die Karte, wo wir da zu Hause sind. Das ist unsere Riedenkarte von Deutschkreuz, die habe ich euch mitgeschickt. Und Deutschkreuz liegt ja da im östlichsten Zipfel von Österreich, an der ungarischen Grenze. Und der Goldberg ist eine ganz alte Lage im Weingebirge. Ist im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt worden. Und das ist mein Lieblingsweingarten deswegen, weil ich mit meinen Großeltern da immer als Kind im Weingarten war. Und den haben meine Großeltern im Hochzeitsjahr 1947 ausgepflanzt. Das ist so quasi das Herzstück im Weingut. Und meine Eltern haben den 1986 übernommen und wollten ihn im gleichen Jahr noch roden, weil sie gesagt haben, naja, der Weingarten bringt viel weniger Ertrag als die anderen jungen Weingärten. Und wirtschaftlich gesehen muss man den jetzt aushacken und gegen einen Jungen ersetzen. Und sie waren Gott sei Dank im gleichen Jahr in Bordeaux auf Weinreise und haben dort gesehen, dass die besten Weine aus den ältesten Stöcken kommen. Und dann haben sie halt entschieden, na gut, das schauen wir sie an, eine Ernte bringen wir ein. Schauen wir, wie die Qualität ist und dann entscheiden wir. Und Gott sei Dank war das so, weil sie haben dann wirklich gesehen, dass die Trauben mehr Grade haben als in den Nachbarweingärten. Und seither ist der Goldberg das Herzstück im Weingut. Und mittlerweile, seit ich das Weingut übernommen habe, ernten wir den Goldberg in drei verschiedenen Erntedurchgängen. Das heißt, wir ernten ja alles mit der Hand und der Wein jetzt ist der erste Erntedurchgang.
Okay.
Dann gibt es den Goldbecker Reserve und dann noch darauf die alten Reben, also die ältesten Stöcke noch einmal separat geerntet.
Wie alt sind denn jetzt? Sind noch Stöcke von 1947 dabei?
Ja, sind noch dabei, aber natürlich, ich schätze jetzt, dass circa ja, 50% die ganz alten noch sind und der Rest eben erneuerte Stöcke sind.
Das ist interessant, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie alt können denn so Rebstöcke werden? Was ist so ein Durchschnittsalter eines Rebstocks und was sind so die ältesten Rebstöcke der Welt?
Ja, die ältesten sind über 100 Jahre alt, habe ich schon gesehen. Nicht? Also in Australien und überall Bordeaux. Aber früher bei uns im Gebiet hat man gesagt, nach 30, 40 Jahren muss ein Weingarten gerodet werden, weil die Erntemenge abnimmt. Also bei den alten Reben ernten wir weniger als die Hälfte wie beim jungen Weingarten. Also wirtschaftlich gesehen ist es weniger sinnvoll. Aber für die Qualität ist es ein Hammer. Also die Trauben sind kleinbäriger, konzentrierter. Der Stock reduziert sie von selbst und bringt einfach nur Top-Qualität. Und gleichbleibend jedes Jahr.
Kann man das denn sagen, Michael? Je älter, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Wein besser ist?
Ja, es ist so, das Problem ist ja in Europa, dass es die Reblaus gab Anfang des 20. Jahrhunderts und dass natürlich ziemlich vieles quasi dann komplett auf Null gestellt wurde. Deswegen sind eben die ältesten Reben tatsächlich in Australien, die kann man sich auch anschauen, Henschke zum Beispiel. Die Rebstöcke, die sind, weiß ich, glaube ich, 132, 135 Jahre alt. Das ist schon wirklich sehr, sehr alt. Man sieht auch da, dass viele auch schon nicht mehr funktionieren, also dass viele auch tot sind. Ne? Und ich glaube, das ist das, was man machen muss, dass man quasi die dann kaputt gegangen sind, eben, dass man neu pflanzt, dass man sukzessive diese Lage dann wieder neu bepflanzt, und um eben dann wieder das andere Alter zu haben. Nur weil die Rebstöcke alt sind, heißt es noch nicht zwingend, dass sie unbedingt den besten Wein rausbringen. Aber natürlich, so je tiefer, je länger die Wurzeln graben konnten, und umso spannendere Stellen kommen sie ran, aber eben, es muss im Einklang sein mit dem Ertrag. Und wenn am Ende dann so wenig dabei rauskommt, dann ist es natürlich auch wirtschaftlich nicht mehr, weil du hast ja den gleichen Aufwand wie für alle anderen. Deswegen ist es so eine Mischung aus der Überzeugung, die man hat. Ich meine, das ist ja ein Luxus, dass du aus 1947 da Bestand bekommst von gesunden Reben. Toll, dass die Eltern das dann doch nicht gemacht haben. Mhm. Das ist natürlich was Schönes, aber du kannst es nicht nur verwalten und die nächste Generation bitten, sie müssen dann was draus machen, sondern du musst es eben auch schon immer wieder rekultivieren, damit du einen intakten Weinberg dann auch in die nächste Generation, wenn gewünscht, übergeben kannst.
Warum steht denn eigentlich nicht das Alter der Rebstöcke drauf auf den Weinen? Warum steht immer nur das Jahr der Ernte drauf?
Es steht bei dem alten Rebewein steht es auch drauf, aber okay. Bei diesem Wein steht es nicht drauf, weil hier sind ja junge Stöcke maßgeblich für den Wein. Also beim Goldberg klassisch ist es eine Mischung aus den jungen nachgepflanzten.
Das heißt, den ersten Durchgang, wenn ihr den in den Weinberg geht, dann erntet ihr vor allem von den jungen Rebstöcken. Die sind als erstes quasi schon reif oder so, dass man sie, und das haben wir jetzt hier. Aber das ist der gleiche Boden, das ist die gleiche Regen, gleiche Sonne und so weiter. Es ist alles identisch. Okay. Und was sind das für Böden?
Also der Goldberg. Die Lage Goldberg ist ein Südwesthang und der Boden ist ein Lehmboden mit sehr viel Kalk und Sandstein. Die Steine hinter mir zum Beispiel sind auch teilweise vom Goldberg zusammengesammelt, weil unter einer zweimetrigen Lehmschicht ist eine große Kalkplatte, die durch den Hügel geht. Und deswegen sind die Weine vom Goldberg nie üppig, sondern immer elegant und eher feingliedrig. Und das ist das Besondere bei dem Blaufränkisch vom Goldberg.
Also, Axel, magst du Blaufränkisch überhaupt?
Ja, schmeckt mir gut.
Was hast du zu Weihnachten? Was habt ihr Weihnachten? Habt ihr Weihnachten Wein getrunken?
Ja, Monastrell.
Ah, der die Entdeckung. Der war aber schon ein bisschen älter, ne? Oder hast du dir eine neue Flasche gekauft?
Ja, ich hab ja Michi geschrieben, ob das sein kann, dass der noch gut war. Ich habe keine neue Flasche gekauft und irgendwie wir haben Wildgulasch gehabt. Und den hatte ich dann noch im Kühlschrank und dachte, probiere ich mal. Und ich habe da ehrlich gesagt nichts Schlechtes dran geschmeckt. Aber ich glaube, das kann eigentlich nicht sein, oder, Michi?
Ja, du hast, also am Ende ist, wenn er dir geschmeckt hat und du nicht am nächsten Morgen mit so einem Mordstrom-Schädel aufgewacht bist, dann ist es genau richtig gewesen. Also das ist ja immer das, was wirklich zählt. Es klingt etwas merkwürdig, dass ein Wein von Anfang Dezember, 3 Wochen später, noch gut ist. Aber es kann gut sein, auf jeden Fall. Von daher spricht es ja nur für die Qualität der Weine, die wir hier ausschenken.
Genau, aber das ist etwas, ne, ich habe da auch geschrieben, das wäre mal cool, das tatsächlich auszuprobieren, weil ich glaube ja eigentlich, ich glaube dir, dass das nicht sein kann, und ich traue mir durchaus zu, dass das vielleicht auch nicht so war und es mir einfach so trotzdem geschmeckt hat. Aber ich würde gerne mal schmecken, also das mal ausprobieren, dass wir einen Wein etwas länger stehen lassen und dann zum Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen würde, jetzt kann er nicht mehr gut sein, nochmal probieren und nochmal schmecken, wie der schmeckt. Und weil ich könnte jetzt nicht rausschmecken, ob ein Wein jetzt irgendwie drüber ist, glaube ich. Ich kann auch nicht rausschmecken, ob ein Wein korkt. Also ich habe noch nie einen Wein getrunken, wo ich
doch sagen würde, das wirst du merken. Du würdest es, glaube ich, merken.
Ich weiß nicht. Also, aber ich würde es gerne mal machen. Also, weißt du, ich würd gerne mal so ein Glas haben von Wein und dann sagst du mir, der korkt und ich schmecke das und dann schmecke ich mal, wie das schmeckt.
Also wenn wir wieder zusammen in einem Studio sitzen, Axel, dann ist es relativ einfach, weil wir ziemlich regelmäßig auch korkige Weine eben haben. Ja. Und auch zu sagen, ich mache eine Flasche einfach mal eine Woche vorher auf, stelle sie hin und bringe die gleiche Flasche in den Podcast mit und wir probieren die nebeneinander. Das ist dann überhaupt kein Akt. Finde ich eine super, super Idee, weil ich glaube, dass es geht ja auch darum, wie lange kann der dann auch offen sein, und vielleicht schüttet man etwas zu oft zu früh weg, weil es nicht mehr gut ist. Aber ja. Das muss man dann ausprobieren. Das ist wirklich von Wein zu Wein sehr verschieden.
Michael, du hast gerade gesagt, das ist interessant. Wenn der zu lange steht, steigt damit auch die Chance, dass man davon Kopfschmerzen bekommt?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil alles, was drin ist, vorher war, ist danach auch noch drin. Also Histamin, Schwefel, verraucht dann nirgendwo hin. Aber wenn, es kann schon sein, dass es, also ich kenne es nicht, dass beim Wein irgendwas gekippt ist, dass es danach eine Reaktion im Körper auslöst, ne, dass es quasi sauer ist oder so. Aber wenn man etwas getrunken hat und es geht einem hinterher nicht gut, dann, und das war jetzt 3 Wochen offen, dann könnte es schon auch eben davon kommen, aus welchen Gründen auch immer.
Axel, und die anderen 14 Gäste, die du hattest Weihnachten, wie fanden die den Wein?
Ja, also für jeden so ein Nü Monastrell. Frohe Weihnachten.
Nee, meine Freunde fanden den Wein auch sehr gut. Also,
Michael hat den Witz gar nicht verstanden, ne? Das ist so lustig. Die anderen 14 Gäste Weihnachten.
Achso.
Ja, weil bei Michael sagt, wieso 14 hatten wir? Wir hatten 18.
Ja, genau.
Wieso aus 7 so Haushalten. Wieso so wenig? Was war da los?
Ganz streng, ganz streng.
Ganz streng?
Nur die Schwiegereltern. Alle testen lassen und nur die Schwiegereltern hier.
Schnelltest gemacht vorher?
Ja, wir haben tatsächlich zu Weihnachten allen Mitarbeitern alle Mitarbeiter testen lassen als Geschenk. Und? Schönes ja, für Geschenk. Also die Mitarbeiter haben sich wirklich gefreut, war auf freiwilligen Basis. Es sind natürlich viele junge Leute auch, die zu ihren Eltern, Großeltern gefahren sind, und die fanden das toll. Ich sag, früher gab es eine Flasche Wein oder einen Taxigutschein, jetzt gibt's einen Corona-Test. Bei zweien war es so, dass man es nicht so eindeutig sehen hatte können, dass wir gesagt haben, so wow, okay. Beide, die jetzt die letzten 5 Tage nicht bei uns waren, und die sind beide sich noch am gleichen Tag auch zu einer offiziellen Stelle testen gegangen und waren beide dann am 23. mit dem Ergebnis negativ. Von daher haben wir alle negative Tests gemacht. Es war ein gutes Gefühl, ehrlicherweise dann die Schwiegereltern wieder in den Arm nehmen zu können, und da, so war man relativ unbeschwert. Ne?
Wobei, da gibt's nicht die Nachbarin, von der ich sonst immer spreche, sondern eine andere Nachbarin war bei uns so, dass sie auch kurz bevor sie losfahren wollte zu den Großeltern, sagt sie, ach, weißt du was, jetzt mache ich nochmal einen Schnelltest, und zack, war der positiv. Und einen Tag später hatte sie auch den PCR-Test positiv. Der geht's gut und so, aber da war Weihnachten natürlich dann zu Ende.
Ja, aber das ist da
Vorsätze, oder?
Bitte?
Ich erinnere mal an die guten Vorsätze.
Achso, mit der Stunde meinst du? Wir machen den zweiten, wir machen den nächsten auf. Also, beide super lecker. Silvia ist der oh Gott, super lecker. Um Gottes Willen. Neues Jahr, schlechtes Dings. Das muss besser werden.
Aber wieso? Wieso eigentlich?
Ach, weil man lecker, lecker ist so wie nett.
Nee, aber weißt du.
Nee, lecker, nee, schmeckt lecker. Wenn dir einer sagt, schmeckt lecker.
Ja, weißt du. Ich trinke ja mit vielen Leuten inzwischen auch mal Wein. Und die sagen alle, oh, der ist aber lecker. Das ist normaler Sprachgebrauch. Und wenn ihr Wein in die normale Welt bringen wollt, und wenn das nicht nur so eine, ja, für die feine Gesellschaft etwas sein soll, dann wird man sich, glaube ich, daran gewöhnen müssen, dass die Leute sagen, ein Wein ist lecker.
Nee, aber man kann auch sagen,
böse meinen. Das
ja.
Ist ja, nicht, das ist ja,
ja. Ne? Aber man kann auch sagen, ist irre, ist großartig, fantastisch, flasht mich.
Das Wort. Also lecker ist
nur
ein Wort. Also
bist ja auf Krawall gebürstet, Axel, dieses Jahr. Was ist denn los?
Doch? Was? Nichts. Ja, man muss das doch mal sagen. Ich bin ja hier sozusagen der Vertreter des kleinen Mannes in dieser Runde.
Und so klein bist du gar nicht.
Wir meinen nicht, dass lecker böse gemeint ist. Es ist einfach so, dass wir Dinge, die wir lecker finden, als lecker bezeichnen.
Silvia, okay, findest du es, ist es eine Beleidigung, wenn man sagt, der Wein ist lecker?
Finde ich gar nicht. Ich finde es schlimmer, wenn man sagt, der ist interessant. Da denke ich mir, ich sage oft, wenn der Wein mir nicht so zusagt, dann will ich niemanden beleidigen, dann sage ich mir, er ist interessant. Und dann denke ich mir, na, lecker ist ganz okay.
Aber Michael findet das nicht.
Ich finde es sowieso lecker ein grausames Wort. Ja. Und wir haben immer schon in der Gastronomie gesagt, lecker ist ein Eis und sonst ist nichts lecker. Und ich finde auch so schade, dass das Wort lecker, was so ein deutsches Wort ist, dass das in Österreich so breit jetzt benutzt wird. Ich finde es eigentlich wirklich nicht schön. Wir haben ja so schöne Sachen.
Was würdest du sagen, Michael?
Ja, gut. Nein, ist das gut.
Aber
ist
das gut? Bitte? Wird das in Österreich breit benutzt?
Lecker? Ja, lecker, ja. Also lecker und auch tschüss. Ja, tschüss wird viel in Österreich
tschüss benutzt. Tschüss habt ihr in Österreich?
Ja, ja, es gibt Servus oder Pfirti, Habitere, aber tschüss. Wir haben doch so tolle, also.
Aber, ja. Ihr sagt tschüss aber, in Österreich. Tschüss, Michi.
Ja, man kann doch Leuten, also ich muss an mich halten. Ich probiere einen Wein und denke so, wow, ey, der ist ja richtig lecker. So, ne? Das ist ein richtiges Kompliment, weil ich den total mag. Und ich muss jetzt so, ich beiß noch die Zunge, lecker, darf ich nicht sagen, ja, das ist irgendwie bombastisch, fantastisch, irgendwas.
Also, ja, cool, bombastisch, fantastisch.
Dieses Wort, was mir total auf der Zunge liegt und was ich total nett meine, irgendwie zu vermeiden, nur weil das irgendwo auf dem Index steht. Also da muss, glaube ich,
Ich würde sagen, Axel, du kriegst von mir das Lecker-Go, nicht das Leckerli, sondern das Lecker-Go. Ja. Wenn du das sagen möchtest, werde ich weder schmusseln und so weiter, aber Lars, dich würde ich schon bitten,
ja,
dass wir beide das stringent einhalten. Und wenn einer unserer Gäste sagt, das ist lecker, dann feiern wir das genauso ab, ja, aber wir müssen es ja nicht zwingend sagen. Wollen wir uns so vereinbaren?
So machen wir es. Für alle die sie sehen, komm, ich habe diesen Korken, glaube ich, auf eine Art und Weise geöffnet. Könnt ihr das sehen? Einmal in der Mitte durch. Ich habe nämlich leider dieses sehr seltsame Kellnermesser hier. Also peinlich, oder darf man gar nicht? Gibt es das noch irgendwie im zu kaufen überhaupt, Silvia, Michael, so ein Korken?
Na, das habe ich jetzt verabsäumt. Ich hätte euch einen Korkenzieher mitschicken müssen.
Nein, um Gottes Willen, ich hab irgendwie gar keinen gefunden. Und es hat ja gut geklappt. Wir trinken jetzt dieselbe Lage. Anders geerntet, haben wir schon gemerkt. Und Reserve. Was heißt Reserve? Ist ja erstmal ein Nachteil. Wenn du beim Fußball Reserve bist, ist doof. Beim Wein nicht. Silvia.
Beim Wein ist, oder bei uns ist ganz was Besonderes. Reserve heißt, dass er länger im Fass gelagert ist und dass er länger am Stock gehangen, also die Trauben sind länger am Stock gehangen. Das heißt bei uns Reserve.
Das heißt, wie viel später ist der geerntet als der, den wir davor getrunken haben?
Circa eine Woche später geerntet. Ach so. Ja, aber das macht sehr viel aus im Herbst. Also wenn ein schönes Wetter ist und die Sonne stark scheint, dann kann es durchaus sein, dass die um 1 Grad mehr haben, die Trauben. Also das macht sie stark bemerkbar.
Eine Woche später. Wann fangen die normalerweise an zu ernten?
Ja, im Mitte September normalerweise. Aber was ist schon normal heutzutage? Ja. Also es ist jedes Jahr unterschiedlich mittlerweile. Und manchmal ist es Anfang September. Und also früher war es Mitte Oktober, wie meine Eltern noch gewirtschaftet haben. Also
das heißt, es geht immer weiter nach vorne, was uns ja viele Winzer erzählen. Ne? Michael, das ist irgendwie, es geht immer früher los, weil die Sommer so warm werden, auch bei uns in Österreich und Deutschland.
Ja, das ist ein bisschen das Problem auch, dass du auch die physiologische Reife brauchst, ne? damit das Ganze im Einklang ist. Und von daher gibt es, glaube ich, wir müssen alle damit umgehen, mit dieser globalen Erwärmung, die es eben auch gibt, auch wenn andere führende noch Politiker dieser Welt das anders behaupten. Und tatsächlich hat mich das so gefreut, dass der einfache Blaufränkisch nur 12,5 Alkohol hat. Also man wird sich überlegen müssen, funktioniert diese Rebsorte noch in der Region, wo ich Wein mache, oder eben nicht mehr. Und man muss es eben verändern, weil wir werden dagegen nicht ankämpfen können. Ne? Und dann muss man eben auch schauen, muss ich es vielleicht dem Rebstock Wasser zufügen, als Beispiel, weil auf Dauer der Rebstock sonst nicht aushält. Und um ihn in einer gewissen Art und Weise es in einigermaßen nicht zu komfortabel, dass er zu wenig liefert, aber halt so zu gehen, dass er gut wachsen kann. Ne? Und das sind die Dinge, die in den nächsten Jahren anstehen für alle Winzer.
Jetzt bin ich gespielt.
Man muss bei der Laubarbeit umdenken. Früher haben wir die Blätter entfernt in den Weingärten im Juli, August, dass möglichst viel Sonne zu den Trauben kommt. Jetzt müssen wir schauen, dass möglichst viele Blätter drauf bleiben, dass kein Sonnenbrand gehört, nicht? Dass man später entblättert. Also es ist sehr viel Umdenken. so notwendig. Ja, und beim Wein?
Das ist und der hat jetzt, das ist der erste Wein, der jetzt so diesen Trinkfluss hat. Weißt du, der nicht ganze, also der hat was, wie nennt man das denn? Michael, was heißt, wie nennt man das, Michael? Ich kann es ja selber sagen, sowas. Der fühlt wie, ne, ne, Gottes Willen, ich kann nicht mehr sprechen. So begeistert bin ich davon. Also weil der, man möchte gleich weiter trinken und weiter trinken und weiter trinken. Der hat so eine, ich weiß, fast so eine Schaumproduktion im Mund gerade. Also, der lässt, jetzt weiß ich es wieder. Leute, der lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es ist so. Ganz, also ganz anders als die beiden anderen waren ja dann, haben das nicht gemacht. Geht's dir auch so, Axel?
Tja.
Hast du ein neues Briefing bekommen für den Podcast, Axel? Ja, irgendwie ja, ne? Ist da irgendwas passiert irgendwie, dass wir die Figuren stärker ausarbeiten? Also Axel ist so mehr so der Böse auch ein bisschen?
Good Cop, Bad Cop.
Bad Cop also ich habe mir das nicht vorgenommen, aber ich merke diese Energie in mir. Aber das hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Es ist nur, dass ich das gut finde, weißt du, wenn ich Sachen nicht nachvollziehen kann.
Ja, unbedingt, das sollst du ja auch. Ja, unbedingt, das soll genau so sein. Keine zwei Meinungen.
Genau. Ich muss überlegen, wie er mir im Vergleich sozusagen zum anderen schmeckt. Also ich finde, also er riecht, also ich habe mehr in der Nase und ich glaube mehr Vanille oder so, kann das sein? Also das kommt mir mehr entgegen. Ja, und vielleicht vom Geschmack her irgendwie etwas frischer, etwas noch intensiver, würde ich sagen. Also sie schmecken alle wirklich.
Alle richtig gut.
Alle wirklich sehr, sehr gut. Der zweite vielleicht noch besser als der erste und der dritte, ich könnte also besser als der erste, aber im Vergleich zum zweiten, den ich schon toll fand.
Ich hatte ja so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, Michael, für Blaufränkisch. Ich habe gesagt, oh, erste Folge Blaufränkisch, nee, und nur Blaufränkisch. Aber gar nicht. Ich finde es irgendwie, also ich glaube, Blaufränkisch könnte vielleicht so eine Lieblingsrotweinsorte von mir werden, wenn wir so weitermachen.
Aber was sagt ihr denn? Was ist sozusagen, also im Vergleich jetzt zum letzten, den wir da vorgetrunken haben, wie würdet ihr das
machen? Also ich muss erstmal zu Lars sagen, also für mich ist Blaufränkisch, ist Österreich am besten im Rotweinbereich, ist für mich Blaufränkisch. Also wir haben auf unserer Weinkarte von 20 österreichischen Weinen, glaube ich, 17 Blaufränkisch. Ja, das ist für mich das, was es so einzigartig macht. Und das zeigt, es ist ja, jeder hat so seine eigene Stilistik. Ich mag die Weine von der Silvia auch. Warum? Weil ich finde, was du hast, ist ein sehr, sehr feines Tannin immer, sehr, sehr feinkörnig, sehr, sehr elegant, nie grün, also immer vollreif. Du spürst, dass es wirklich im vollreifen Zustand geerntet wurde. Ich mag diese Frucht, ja. Es ist, ich finde, die Frucht ist schon ein bisschen was Hedonistisches. Ne? Ich finde, das ist eine Frucht, die Arme aufbreitet, die dich empfangen möchte und nicht, die sich so versteckt und die also quasi, ich habe den Trinkfluss schon beim ersten Wein gehabt, aber für mich sind das Weine, die genau dieses Mittelding haben zwischen einem lauten Hurra und einem eleganten, zurückhaltenden Wesen. Und genau dazwischen, so wo man sagt, ich finde beides zu jedem Zeitpunkt. Die Vanille habe ich total auch, die Axel auch gespürt hat. Für mich ist es ein bisschen Brombeere, dann auch am Ende ziemlich stark sogar. Und es ist so saftig. Ich hatte aber tatsächlich beim Einstiegswein schon das, was du sagst, das Wasser, also ich hatte beim Einstiegswein schon, dass ich das Gefühl hätte, es hat auch so eine leichte Salzigkeit, schon der ganz einfache Blaufränkisch, dass ich also wirklich das nochmal weiter trinken wollen würde, unkompliziert, ein bisschen kühler, vielleicht sogar bei 13, 14 Grad, den einfachen Blaufränkisch, einfach so als Tischwein, ohne mich ewig auslassen zu müssen und den zerreden zu müssen, einfach nur so zum Genießen. Und jetzt wird es natürlich schon deutlich kraftvoller, es wird eleganter, es wird ja, intensiver, länger, ja, aber es ist schon eine Stilistik, das merkst du schon, dass das eine Handschrift ist.
Silvia, du hast ein größeres Glas jetzt genommen bei diesem Wein, warum? Silvia ist eingefroren, das habe ich noch nie gesehen. Oder ist es nur bei mir so? Sie ist so eingefroren gerade.
Ja, du musst das Codewort sagen.
Oder sie veräppelt uns.
Veräppelt uns. Axel, sieht lustig aus, wenn du so winkst. Das gefällt mir sehr gut. Das kann man auch mal so zeigen. Das ist so wie so am Flughafen so. Komm.
Hallo. Nee, ich mach
das. Aber jetzt ist die Silvia ganz, ist ganz weg.
Ich glaube, nachher sehen kann, wo ich schneiden muss.
Ich weiß. Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass einfach Österreich einfach Internet?
Schwierig.
Ach! Es ist. Hallo?
Hey, sie zurück.
Tut mir leid.
Macht nichts. Es ist ja, wie gesagt, nicht leicht. Du hast. Sag mal was, kann man dich wieder hören?
Ich bin halt in der Küche und nicht in einem Büro jetzt. Ja. Hört ihr mich wieder?
Ja, es geht wieder, ne? Ja, geht wieder. Deshalb, also Silvia, die Frage von mir. Du hast ein anderes Glas jetzt genommen. Warum?
Ja, genau. Ich nehme bei den klassischen Weinen, ich habe jetzt entschieden, ich habe eine Gläserverkostung gemacht vor ein paar Monaten mit 20 verschiedenen Gläsern und habe jetzt entschieden, bei den Glas sehr viel Weine nehme ich das Zalto-Glas, das Burgunder-Glas für die Blaufränkischen. Für mich persönlich präsentieren sie sich so am schönsten. Und das ist einfach, hat mehr Oberfläche und geht oben enger zusammen, somit kommt der Duft komprimierter raus. Und der Wein kann schön atmen, weil der Fränkisch Genhall sehr viel Luft braucht. Also das ist ganz wichtig. Am schönsten sind ja die Reserveweine meistens am nächsten Tag. Also ich würde euch empfehlen, dass die Weine offen stehen lasst und morgen oder übermorgen, vielleicht sogar ganze Woche, nochmal nachverkostet. Und ihr werdet sehen, wie sich die Weine entwickeln. Die werden dann irgendwann einen Höhepunkt haben und dann wieder abbauen. Und
also ohne Korken, oder?
Ich würde es fast ohne Korken. Ja, kommt darauf an, wie viel noch in der Flasche ist. Also am ersten Tag ohne Korken, wenn wenig drinnen ist, würde ich ihn zustoppen dann, okay. Dass nicht zu viel Luft dazu kommt.
Könnte es sein, dass wir zu Silvester eine fantastische Blaufränkisch-Party haben?
Mit zwei Leuten. Ja. Aber Michael, das ist eine interessante Frage. Wenn man ins Kühlschrank stellt, den geöffneten Wein, muss man nicht immer irgendwas drauf machen, damit es diese Gerüche aus dem Kühlschrank nicht annimmt oder irgend sowas?
Würde ich immer empfehlen, auch in die andere Richtung, dass der Kühlschrank diese Gerüche nicht annimmt. Also auch Eier, Butter sind ja da eher sensibel. Deswegen würde ich immer was drüber tun. Es ist nicht verkehrt. Also und es da im Glas geht es immer schnell genug. Ich würde es vorsichtshalber, auch dass da nichts reinfällt, vorsichtshalber würde ich immer das auf jeden Fall wieder aufmachen. Und wenn es eben bis ganz oben am Flaschenhals, wo wirklich noch überhaupt keine Luft dazugekommen ist, dann würde ich den Schluck so weit einschenken und heute schon austrinken, damit ich ungefähr hier bin, damit ich eine ordentliche Oberfläche habe und dann mache ich den Korken drauf und fertig. Es ist jetzt auch, finde ich, praktisch, es vor die Tür zu stellen, wenn es so 5-6 Grad hat oder so, dann
hält es dann auch. Dann ohne Korken? Schon. Vor die Tür ohne
Korken? Nein, auch mit Korken, immer mit Korken, ja.
Wenn man keinen Korken hat oder wenn der zerbrochen ist, Michael, so wie dieser, was macht man dann da drauf? Wir haben mal gesagt, Löffel geht nicht, aber was kann man noch damit drauf machen?
Na, du kannst ein bisschen Frischhaltefolie drauf machen und drüber machen. Ich finde ich immer viel besser noch als Alufolie, weil es von der Umweltverschmutzung. Und ich habe natürlich immer ein paar leere Korken, die ich in so einer Schublade habe, die ich dann rausnehmen kann. Oder einer, der dann passt. Ich habe auch so diese von diesem Vakuum, diese Abstopfkorken habe ich auch da, wo ich diese Sauerstoff nochmal rauspuste. Sowas. Und dann gibt es auch noch diese Metallen, die quasi wie so ein Dreieck, so schicke,
ja, genau.
Unterschiedlichen, genau, habe ich auch noch. Also irgendwas gerade so viel, dass es oben bedeckt ist. Oder wenn man einen Schuh verkehrt drauflegt, ist auch okay.
Ein Schuh verkehrt?
Genau. Ja, einfach, dass da oben nichts drauf, dass nichts reinregnen kann hier oben oder dass irgendwas reinfliegen kann oder irgendwie.
Was? Ja. Wir haben nicht gesprochen, Axel, was die Weine eigentlich kosten. Oder hatten wir das? Der erste hatten wir, der war knapp unter 10. Ja. Wie ist es bei den anderen beiden jetzt gewesen, Silvia?
Der Goldberg liegt bei 15,90, der klassische Goldberg. Und der Goldberg Reserve, den wir jetzt im Glas haben, 22,90.
Das ist diese eine Woche, die macht den Unterschied.
Ja, nur nicht nur die eine Woche. Der liegt dann auch 2 Jahre im neuen Barrique-Fass.
Stimmt.
Das ist der zweite Unterschied.
Also das heißt, die sind ja beide Jahrgang 2017. Das heißt aber, den Reserve gibt es erst seit 2019.
Genau, seit Ende 2019, ja.
Michael, da müssen wir gleich, wir können ja schon mal die vierte Flasche aufmachen, das müssen wir gleich mal zu den drei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer kommen. Erste Frage, Michael, wann wird es die ersten Weine des Jahrgangs 2020 zu trinken geben?
Ja, die gibt es tatsächlich schon.
Tatsächlich?
Seit Anfang Oktober, allerdings nicht aus Europa, sondern aus Neuseeland. Auch aus Australien gibt es schon die ersten Weine aus 2020. Die ersten Weine aus aus Deutschland, Österreich und so weiter aus 2020, die gibt es auch schon. Tatsächlich aber von den Winzern meistens nicht so gerne. Aber dieses letzte Jahr war insofern auch besonders, dass die Gastronomie ja in weiten Teilen doch ziemlich weggebrochen ist. Aber der Endverbraucher, wer da gut aufgestellt war, natürlich sehr, sehr viel direkt Wein verkaufen konnte. Können wir die Silvia gleich fragen, wie es bei ihr war. Und da sind viele teilweise schon quasi, haben keinen Wein mehr. Gerade diese frischen Weißweine, jungen Weißweine, sodass auch der ein oder andere Winzer, zum Beispiel auch Bürklin Wolf, weiß ich, die machen das nicht sehr gerne, aber haben auch schon 2020er jetzt abgefüllt, einfach um diese erste Nachfrage auch gleich mit befriedigen zu können, damit die Leute da einen Wein haben.
Das heißt, es gibt, das ist jetzt nämlich die zweite Frage, ist tatsächlich 2019 dann ausverkauft? Also gibt es dann war die Nachfrage so hoch, dass sie jetzt nachlegen müssen mit frischen Wein?
Weil ja, kommt davon. Also mit Michi Mahler, der auch schon bei uns war, mit dem habe ich letzte Woche auch gesprochen. Der hat mir erzählt, dass die Basisweine so gut wie weg sind, aber dass in den Lagenweinen, wo du ein bisschen was erzählen musst, wo du verkosten musst, die auch besser in der Gastronomie verkauft werden, dass da schon noch einiges da ist. Aber das sind natürlich gerade bei Qualitätswinzern überhaupt kein Problem. Bei Rotwein noch viel weniger, weil eben die gut reifen können, hat eben keine Angst. Das ist eher die Sorge der Liquidität, dass man seine Rechnungen zahlen kann, dass man das eben kapitalisieren muss, dann die Flaschen in Geld umgewandelt. Silvia, wie war das bei euch? Wie habt ihr das mit im Bereich Endverbraucher, Gastronomie, Handel?
Ja, also der Handel, also so, die Gastronomie ist total weggebrochen die letzten Monate. Das wäre unser wichtiges Geschäft gewesen, also Ende des Jahres. Blaufränkisch passt ja sehr gut zu Wild, zu Gans und vor allem in der Vorweihnachtszeit. Also das ist unser Hauptgeschäft im Jahr. Und das hat sich total gewandelt. Also die Privatkunden und die Winotheken haben enorm mehr bestellt. Gastronomie ist komplett weggebrochen, Export ist weggebrochen. Aber ich sage so, also unsere Weine, die brauchen eh Zeit. Und wir haben oft viel zu früh abgefüllt. Die Weine sind so früh in den Verkauf gekommen, weil die Nachfrage so groß war. Und ist es jetzt fast das Geschenk, dass wir ein paar Monate Zeit gewinnen, dass die Weine liegen bleiben können. Und dass sie dann wirklich zum optimalen Zeitpunkt auf den Markt kommen, wo sie die perfekte Trinkreife haben. Beim Rotwein sehe ich eigentlich kein großes Problem.
Ist denn der Jahrgang 2020? Kann man da schon eine Prognose wagen?
Für uns war 2020 ein großes Jahr. Es war ein sehr heißes Jahr, sehr wenig Niederschlag. Wir haben Gott sei Dank Lehmböden, die das Wasser gut speichern und die Trauben, die Hebstöcke haben da nicht so, die haben eben zehren können von dem Wasser, das da war. Es war aber weniger Saftausbeute im Endeffekt. Das heißt, wir haben 15% weniger Wein im Keller als in einem Durchschnittsjahr.
Okay. Deswegen. Leute, wir müssen uns an unsere, das sind mal die drei Fragen, wir müssen uns an unsere Vorgaben halten. Wir machen mal die letzte Flasche auf. Alte Reben aus dem Jahr 2015. Von Reben, wie steht das drauf? Sind da die 47er Reben dabei?
Das sind ausschließlich Reben aus 1947.
Oh, das ist ja schon fast. Wieso? Das ist ja schon fast. Wie lange kann man den offen stehen lassen, Axel, Michael?
Ja, also ich kenne den Wein jetzt auch schon seit einigen Monaten. Die Silvia hat mir was geschickt, glaube ich, im April oder so. Und ich habe es verkostet und war mich total verliebt in diesen Wein. Von der Ausstattung, das ist so ganz weiß, ganz schlicht. Man sieht oben, dass das quasi Silvia Heinrich da so, wie heißt es, pigmentiert oder so, reingedruckt ist. Und mir hat das extrem gut geschmeckt, dieser Blaufränkisch. Der hat mich richtig von den Socken gehalten. War also wirklich einer meiner besten blaufränkischen Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Deswegen haben wir ihn auch so relativ zeitnah auch bei uns gelistet. Das gab es auch bei mir tatsächlich am 26. zur Gans, diesen Blaufränkisch.
Wow.
Ja, und das war auch echt, war schon wirklich toll.
Wie lange, wenn man den jetzt aufmacht? Ja,
wenn du den aufhast, kannst du den problemlos in den nächsten 4-5 Tagen austrinken. Das ist meine Erfahrung, das habe ich auch gemacht. Und tatsächlich mag ich ihn so am zweiten oder dritten Tag noch lieber. Ja, aber man muss halt so konsequent zu sich selber sein, das nicht gleich dann auszutrinken, sondern dann zu sagen, man lässt es mal stehen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Weil je länger du es aufhast, das ist das Ding, wenn du mal Gäste hast oder wenn man wieder mal Gäste haben darf. Wenn du dann natürlich den aufhast und der ist 3 Tage offen und du schenkst den ein und alle sagen, ah, ist das mega und toll, und dann machst du die nächste Flasche auf, die schmeckt natürlich dann schon ganz anders, wenn du die frisch aufgemacht hast. Das heißt, du musst das schon so vorausplanen ungefähr, weil sonst schmeckt der Wein komplett anders. Lieber dann quasi gleich alle gleich behandeln oder vorsichtshalber eine zweite aufmachen. Weil selbst wenn du das jetzt schnell dekantierst und Luft gibst, ist es nicht das Gleiche, wie wenn der Wein wirklich über 3 Tage ganz sukzessive, langsam damit Sauerstoff versorgt wurde.
4-5 Tage nur, dann ist das ein Experte.
Na, wer weiß, ich weiß nicht, Silvia, wie lange habt ihr den mal offen bei euch im Tasting Room? Vielleicht geht das auch 2 Wochen. Keine Ahnung.
Aber wie würdest du den jetzt einordnen im Vergleich zu dem vorherigen Wein? Findest du den auch noch intensiver oder?
Jetzt von der ich habe noch gar nicht reingerochen, aber jetzt, Silvia, magst du einmal noch kurz sagen, wie lange hast du den schon mal offen gehabt?
Also ich habe sie mindestens 1 Woche offen, muss ich sagen. Und dieser Wein ist ein Langstreckenläufer, also der hält 1 Woche mindestens gut aus. Ich habe aber zu Weihnachten jetzt ein KHW-System geleistet, weil ich ja jetzt weniger Profbesuch habe, weil ja das jetzt nicht so erlaubt ist, Verkostungen. Und mit dem ist ja der Wein quasi konserviert über Monate hinweg. Und da schenke ich immer wieder kleine Schlucke aus und der Wein ist immer frisch im Glas. Und dann merke ich, dass der Wein einfach Luft im Glas auch noch braucht und innerhalb von der nächsten halben Stunde einfach besser wird. Also das braucht auf jeden Fall Zeit. Ich finde auf jeden Fall am besten am nächsten Tag zu genießen oder dekantieren einige Stunden vorher. Das tut dem Wein auf jeden Fall gut.
Das heißt, was Axel und ich jetzt gemacht haben, ihn jetzt geöffnet, ist eigentlich Quatsch. Er entfaltet nicht den Geschmack, den er haben sollte, ne?
Ihr könnt es jetzt beobachten. Ich würde euch raten, verkostet es wirklich bis Silvester oder bis nach Silvester und macht euch eure Notizen auch von den Aromen her, wie sie die dann verändern. Also, ihr werdet überrascht sein.
Schlecht ist er schon jetzt nicht, muss ich sagen. Weißt du, er hat so was ganz, etwas Feierliches, Axel. Hast du schon probiert?
Ja, ich habe schon probiert.
Wie gefällt er dir?
Ja, gefällt mir sehr gut. Aber meine Expertise greift zu kurz, um das so richtig einordnen zu können. Ich würde im Grunde sagen, dass ich ihn irgendwie leichter als die davor finde, was wahrscheinlich nicht sein kann. Aber genau, ich rieche da etwas, was weniger, also ich rieche weniger Vanille vielleicht da drin. Und er kommt mir weniger schwer vor, aber besser kann ich es nicht beschreiben, deswegen würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Also was ist das?
Bei mir geht es ähnlich. Ich schmecke nicht so klar jetzt Zimt und Orange und Vanille und so schmecke ich jetzt nicht so klar raus. Sondern es ist in sich. Ne? Ja, es ist, oder? Es ist feiner. Es ist nicht so dieses klare Mensch, so wie beim zweiten, wo ich dachte, ich habe irgendwie in eine Zimtstange gebissen.
Also am prägnantesten finde ich schon, wenn du es am Gaumen hast. Wenn du es im Mund hast mal, ja, und einfach mal wirken lässt für ein paar Sekunden, dann merkst du an der Lippe, wie das schon mal zieht, ne, wie das Tannin, also wie die Kraft auch da aus den Traubenhäuten einfach da ist. Das heißt, offensichtlich dickschaligere Traubenhäute als vorher. Und auch dieser Extrakt, der aus dieser Traubenhaut rauskommt, den schmeckst du schon. Den hast du am Gaumen komplett und du merkst, wie sich das zusammenbeißt. Aber vielleicht ist es da so ein bisschen grün, vielleicht ist es da so ein bisschen quasi diese Jugend. Ich meine, der Wein ist 5 Jahre alt, aber er wirkt so wahnsinnig jung, finde ich. Also so wahnsinnig frisch und trotzdem, aber ich finde, ich könnte es jetzt austrinken, ja. Aber du merkst eben dieses Potenzial, erkennst du durch diese intensive Tanninstruktur. Es ist schon sehr verschlossen von der Nase, da bin ich bei euch Jungs. Es ist nichts, was dich anspringt, ja, sondern es ist eher etwas, was so in der zweiten, dritten Welle kommt, was jetzt, wo du innen drin merkst, oh, das wärmt so ein bisschen von innen, ne? Das ist so, wow, so richtig quasi mit einer irrsinnigen Länge und mit so was total Einnehmendes.
Das ist jetzt so ein richtiger Rotwein, finde ich. Du hast dieses Rotwein-Feeling, weißt du, dieses Kamin-Feeling hast du. Was du bei den ersten, das hat sich jetzt ja gesteigert. Ich fand, die ersten beiden kannst du einfach so mit wegtrinken. So, also so Glühwein-Erfahrung und auch so ein bisschen so Weißwein-Feeling zumindest. Ist jetzt nicht so schwer. Und der hat jetzt so dieses klassische Rotwein. Axel guckt auch schon so selig, muss ich sagen.
Nee, ich, ehrlich gesagt, ich bin ja heute der Bad Cop, deswegen da haue ich wieder in die Kerbe. Das ist mir zu wenig Unterscheidung. Also da, für mich ist das, also ich finde schon, dass der anders schmeckt und irgendwie feingliedriger ist, aber ich kann es nicht greifen und deswegen würde ich gerne irgendwie, genau, ich würde mir wünschen, dass ich es greifen kann, dass ich sagen kann, ich rieche da weniger Vanille, ich rieche da mehr die und die Beere.
Aber warum? Aber ist doch egal.
Nee, so wird es halt so irgendwie so, ja, das ist der, die sind irgendwie alle ähnlich. Ne? Die sind zu wenig unterscheidbar. Ich finde, dass sie unterschiedlich schmecken. Und mir schmeckt der hervorragend, aber ich würde gern sagen können, warum, also was das ist. Ich würde es gern greifen.
Ich verstehe dich komplett, Axel, nur es ist alles die gleiche Rebsorte. Es kommt alles aus dem gleichen Berg. Na, wenn das alles komplett anders schmecken würde, da wäre ja was verkehrt. Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja schon, dass du am Ende sagst, oh, das schmeckt aber nach Goldberg, weil ich habe so dieses leicht kalkige vielleicht. Okay, habe ich jetzt vielleicht mehr als bei den Weinen davor, weil wir wissen, dass das quasi in 2 Meter Tiefe diese Kalkplatte liegt. Ja, also wenn die irgendwann da rankommen, dass du sagst, wow, das habe ich jetzt. Und das ist ja die Kunst, die wir haben wollen beim Erschmecken von Weinen, dass ich irgendwann mal tatsächlich am Wein erkennen kann, woher der kommt. Wenn der handwerklich gut gemacht ist und der Boden möglichst transparent transportiert wurde in die Flasche.
Aber es muss ja geschmacklich irgendein Argument geben, weswegen ich jetzt...
Ja, aber da hast du nicht bei dem Wein, dass er viel länger ist, dass er dich innen wärmt, dass er, wenn du ihn runtergeschluckt hast, dass er immer noch, dass die Säure auch nochmal präsenter ist. Ich finde, die Säure ist, Blaufränkisch ist sowieso eine Rebsorte, die Säure ziemlich gut transportiert. Ich finde, dadurch behält er eine Frische. Das ist das, was du sagst, Axel, dass er dir gar nicht so schwer vorkommt, obwohl er mehr Alkohol hat als die Weine davor. Das ist ja auch ein Kompliment, dass der Wein eben doch eine gewisse Leichtigkeit hat und nicht nur schwere, obwohl 14,5 auf dem Etikett steht.
Silvia, aber sowas würde es für mich unterscheidbar machen. Ne? Also das hast du eben schon gesagt, aber es kommt irgendwie jetzt erst an, dass er irgendwie länger ist und dass er halt diese frische vielleicht hat.
Diese alte Rebsilvia, da wollte ich fragen, oder Edition Silvia Heinrich, das ist das erste Mal, dass es den gibt im Wein, oder?
Erste Mal unter meinem Etikett, unter der Silvia Heinrich Edition. Wir haben ihn schon 2012 gemacht. Da hat er in New York ganz hohe Punkte gekriegt. Und die Idee habe ich schon 10 Jahre im Kopf, oder was ich so einen Wein machen will. Weil der ist so gemacht, wie meine Großeltern den Wein gemacht haben. Also händisch geerntet, wie alle anderen Weine auch bei uns. Aber den haben wir offen vergoren und dann in einem österreichischen großen Eichenfass ausgebaut. Kein Barrique-Fass gesehen, sondern ein großes Fass mit 2000 Liter Fassungsvermögen. Und dort ist einfach 4 Jahre gelegen und es ist nichts passiert. Kein Wert lassen und so wenig wie möglich eingegriffen. Und das ist halt das Resultat, ein ganz purer Blaufränkisch, nicht vordergründig. Also der hat eben keine Vanillearomen, nichts, keine Fruchtbombe, aber ganz ganz und ein Blaufränkisch, eine Langstreckenvielfalt, den ich gerne in 10 Jahren auch noch trinken möchte.
Leute! Das ist eigentlich. Michael, jetzt habe ich es nämlich. Das ist an sich ein schönes Schlusswort, weil jetzt würde Michael ansetzen. Das ist so seine Phase, Minute 62, 63.
Da nur liegt. Eine kurze Frage, aber ja. der hat doch so viele Punkte auch bekommen, oder? In Österreich auch der Wein. Also, wenn du sagst, der in New York, der 212, aber das ist ja auch sehr hoch bewertet.
Ja, also ich wollte den Wein zu. Proben, sie erst einmal präsentieren. Die Proben ist ins Wasser gefallen und auf einmal sind die Punkte hereingeschneit. Von Falstaff hat er 97 Punkte bekommen und auch von à la carte. Also bei allen, man kann eigentlich sagen, war ziemlich vorne dabei. Also das war schon ein schönes Kompliment für mich.
Michael, wie viele Punkte hast du ihm denn gegeben als Falstaff-Juror? Kann man das sagen?
Nein. Also ich verkoste nur Deutschland. Von daher freue ich mich, dass ich die Ösis, die ich ja noch viel besser kenne als die meisten deutschen Winzer, nicht bewerten muss. Wie viele Flaschen gibt es davon und was kostet der? Silvia, wie viele Flaschen gibt es davon und was kostet der?
Der Wein ist bei uns eigentlich ausverkauft. Ich habe ab Hof nichts mehr. Und er kostet 55 Euro für ihn.
Okay, und wie viel gab es insgesamt?
Erhältlich. Ich wollte ihn eigentlich in der Top-Gastronomie platzieren. Insgesamt gab es knapp 2000 Flaschen.
Also 55 Euro, war das richtig?
5,50 Euro, habe ich verstanden, Axel.
Also das ist ja...
Aber mir geht's auch...
Mir fällt immer auf, was für Werte ich hier bekomme. Also erstmal vielen Dank dafür, dass ich einen Wein hier jetzt habe.
Aber es hat nur mit Corona zu tun, Axel. Normalerweise würden wir zusammensitzen und da würdest du ein Glas davon kriegen. Das ist jetzt einfach Corona-bedingt.
Normalerweise würde ich gar nichts davon kriegen. Aber das finde ich schon stark. Also vielen Dank.
Aber trotzdem würde ich sagen, wir schenken nochmal jeder seinen Lieblingswein ein und stoßen nochmal an für ein Abschlussbild. Und ich muss sagen, mein Lieblingswein ist der zweite, Leute. Ich weiß nicht.
Ich dachte eben, dass wir vielleicht alle mal so machen können, weil wir vielleicht
ja, es geht aber noch.
Eine Szene haben. Aber das wäre gut.
Ich muss sagen, mein ist der zweite war der mit dem tollen Verschluss auch. Ich mochte dieses Zimtstangen-Feeling. Das ist meins. Aber Silvia sagt ja, den alte Reben morgen nochmal trinken.
Ja, übermorgen.
Aufs Leben. Silvia, dein Lieblingswein sind die alten Reben wahrscheinlich, ne?
Im Moment ja, aber das ist so wie mit Kindern. Es gibt keinen Lieblingswein in dem Fall. Alle sehr gern, aber jetzt, ich habe den nicht jeden Tag offen, heute trinke ich alte Reben. Ist ja für mich auch ein Feiertag.
Michael, wie ist es bei dir? Wer ist dein Lieblingskompagnon hier in diesem Podcast? Kannst du das kurz sagen?
Das ist ein bisschen wie bei den Kindern. Ich habe keinen Lieblingskompagnon. Ich liebe euch beide. Tatsächlich. Oh. Ich habe euch beide in mein Herz gefasst im letzten Jahr.
Tschüss, Michael.
Das war echt lecker. Ich freue mich, dass ihr mit dem Blaufränkisch jetzt ein bisschen in Berührung gekommen seid. Und ich habe das Gefühl, dass das ein gutes Jahr wird für uns.
Hast du lecker gesagt? Hat er extra. Axel, was war dein Lieblingswein?
Ja, also ich habe mich ja immer nur nach oben getrunken. Also ich würde auch sagen, die alten Reben.
Boah, dreimal alte Reben, einmal hier den Zimtverschnitt von mir. Michael, was erwartet uns, erstmal Silvia, vielen Dank, was erwartet uns nächstes Mal? Kannst du da schon einen Ausblick wagen?
Nein, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich eigentlich nichts verrate, damit die Spannung hoch bleibt und damit sich unsere Hörer und Seher so richtig drauf freuen können.
Das heißt, du hast noch gar nichts vorbereitet. Sagen wir es, wie es ist. Nein. Ich glaube aber, wir haben ab der nächsten Folge, kann man das sagen, haben wir eine Überraschung.
Davon gehen wir fest aus.
Wir haben auch insgesamt eine Überraschung, weil man kann, glaube ich, sagen, dass wir, also es wird, sag mal so, es wird demnächst gar nicht mehr so schwierig, die Weine, die hier präsentiert werden, auch tatsächlich, also nicht so wie jetzt bei Silvia, wo kriegt man diesen Wein? Leider gibt es ihn gar nicht mehr. Es wird einfacher, die Weine zu bekommen. Und es wird alles, glaube ich, irgendwie schöner und besser, weil wir da jemanden eventuell an unserer Seite haben, über den wir auch schon mal gesprochen haben an dieser Stelle. Und das irgendwie freut uns. Das ist eine lustige Geschichte, die erzählen wir das nächste Mal, oder?
Absolut, absolut, das tun wir. Und wer jetzt noch eine Flasche kriegen kann, irgendwo von dem Blaufränkisch Alte Reden 2015, wie Silvia sagt, im gut sortierten Fachhandel, er sollte das machen und dann uns denken, mit uns gemeinsam oder probieren beim Podcast hören den Wein und sagen, danke, dass ich solche Weine durch euch entdecken kann. Und danke, Silvia, dass du solche Weine machst.
Vielen Dank. Und Axel, bist du nächstes Mal wieder ein bisschen, oder bleibst du jetzt das ganze Jahr?
Eigentlich finde ich das ganz gut. Ja? Vielleicht können ja die Hörer mal darauf reagieren, ob sie...
ob ihnen der aggressive Axel besser gefällt.
Der Anti-Axel, der Anti-Axel. Aggressive Anti-Axel.
Das ist wirklich nicht aggressiv gemeint, aber ich glaube, es ist wichtig, dass...
Michael, kannst du doch mal erzählen, du bist ja, gehörtest jetzt für den ersten...
...nachvollziehbar sind, dass man das dann...
Nein, ist auch umreicht, richtig.
Ich finde es gut. Ja. Mhm. Michael, willst du doch mal erzählen, du gehörtest ja zu den ersten, die geimpft wurden, wie das war?
Ich würde mich sofort impfen lassen, ehrlicherweise.
Ja,
und von daher habe ich jetzt... will mich jetzt gar nicht auslassen. Aber ich hoffe, dass wir in Österreich und in Deutschland das alles möglichst schnell so in den Griff kriegen, dass einigermaßen Normalität zurückkehrt.
Hat jeder von euch schon mal einen richtigen PCR-Test gemacht?
Ja.
Ja, ich fand es gar nicht jetzt so schlimm. Ging. Weil alle sagen, er tut so weh. Fand ich nicht. Fand ihr, dass er so weh tut?
Du darfst es nicht unterm Arm machen, ne? Du musst schon.
Okay.
Silvia, liebe Grüße in die Heimat.
Und was sagt man in Österreich? Tschüss.
Viert euch.
Ich jetzt Aufnahme drücken.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Aufs Leben.